Also absoluter Kernbestandteil unseres Support-Prozesses ist User hilft User. Ohne das könnten wir nicht so skalieren.
Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK, und bei mir heute ist Henning von Rohn, der sich bei der TUI für die Entwicklung und den Betrieb der Analytics-Landschaft verantwortlich zeigt. Er berichtet uns über ihre Self-Service-BI-Implementierung, die doch recht eindrucksvoll ist. Sie erreichen 8.000 Menschen in einer Größenordnung von ungefähr 20.000 Büroarbeitern. Also schon eine sehr, sehr hohe Durchdringung. Und wir erfahren, wie er das macht, mit einem Team von nur 4 Leuten diese große Landschaft zu betreuen und zu betreiben. Wir erfahren etwas über das Thema Governance. Wie schafft er es, dass so etwas was nicht im Chaos endet, aber auch nicht überreguliert wird. Wir erfahren etwas über Communities. Wie treiben Sie das an, die Nutzung? Wie machen Sie das Training? Wie schaffen Sie es, dass eben die Leute sozusagen immer besser mit den Werkzeugen umgehen können und immer größeren Mehrwert aus Daten ziehen können? Natürlich auch etwas über die Dinge, die nicht funktioniert haben, und auch einen Blick in die Zukunft. Also wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Viel Spaß damit. Hallo Henning.
Hi Carsten.
Schön, dass du heute da bist. Es geht um das Thema Self-Service BI und eure Implementierung, die ja recht groß und erfolgreich ist. Und das war meine Idee, dich mal ein bisschen zu interviewen heute. Wie habt ihr es gemacht? Was habt ihr gemacht? Was sind die Erfolgsgeheimnisse? Und Self-Service BI ist zwar irgendwie nicht mehr das neueste Thema, und doch kommt es immer wieder. Viele sagen, da sind wir noch längst nicht am Ende. Dieses ganze Thema Dezentralisierung, mehr Verantwortung in auch eben dezentrale Hände zu legen, das ist nach wie vor alles andere als kalter Kaffee, sondern hochaktuell. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du uns da heute ein paar Einsichten geben kannst. Lass uns mal loslegen, vielleicht, dass du uns ein bisschen Kontext gibst. Also wo... Ja, wie macht ihr Self-Service, aber vor allem in welchem Rahmen? Ja, wie groß ist überhaupt eine TUI? Ich glaube nicht, dass das jeder sofort weiß. Ja, wie viele Anwender sind da? Vielleicht lass uns damit mal starten.
Ja, klar. Danke für die Einladung, Carsten. Genau, wir haben Self-Service BI. Ich fange mal mit meiner Vision oder unserer Vision an in der Richtung. Und dann können wir uns mal angucken, warum machen wir das eigentlich alles so. Mein Team hat das Ziel, wir sitzen alle am Strand und keiner merkt, dass wir nicht da sind. Obwohl wir verantwortlich sind für die BI-Welt, ist das unser Ziel, gegen das wir immer arbeiten. Und eine TUI, wir haben um die 65.000 Mitarbeiter. Bisschen über 20.000 Büromitarbeiter. Wir arbeiten datengetrieben. Wir wollen natürlich immer datengetriebener arbeiten. Und da ist natürlich ein BI-Tool ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, um an Daten zu kommen und damit zu arbeiten. Mein Team selber ist wiederum sehr, sehr klein. Da sprechen wir von einer Handvoll Menschen, die sich darum kümmern, hier eine Tableau-Installation im Unternehmen bereitzustellen. Und wir haben über 8.000 User auf der Plattform, wovon fast die Hälfte auch aktiv sind und wirklich aktiv mit der Plattform arbeiten.
Okay, darf ich da mal kurz, aber nachgefragt. Das heißt also, du hast 20.000 Leute im Büro und 8.000 nutzen das BI-Tool.
Genau, also die Zahlen, ich meine, wenn wir von Büromitarbeitern natürlich sprechen, sprechen wir auch von Callcenter-Agents und so weiter. Also man muss natürlich auch abwägen manchmal, wen muss ein BI-Tool am Ende des Tages erreichen. Unser Ziel ist es natürlich trotzdem, über die 30.000, 40.000 Leute irgendwann zu erreichen. Also auch, dass im Zweifelsfall eine Airline-Crew vielleicht ein Tableau-Dashboard auf dem iPad mit sich rumträgt.
Okay, aber ich finde die Quote an sich ist schon sehr hoch. Ne? Also ihr seid ja heute schon über Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt nach unseren Daten vielleicht so bei 20%, die normalerweise erreicht werden oder durchschnittlich erreicht werden. Wenn ich jetzt diese 8 auf die 20 nehme, sind das ja schon 40% und ihr rollt noch weiter aus. Also insofern seid ihr ja wirklich schon mal überdurchschnittlich.
Das freut mich natürlich auch zu hören. Das sind neue Zahlen für mich. Dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ne? Und wir sind auf jeden Fall auch stolz auf das, was wir erreicht haben. Ein bisschen mehr Verständnis dazu natürlich zu TUI. Als voll integriertes Touristikunternehmen, wir können ja Reisen von A bis Z anbieten, heißt vom Reisebüro, eigene Airline, eigenes Hotel oder eigenes Schiff. Das heißt, man kann die komplette TUI-Experience haben. Das heißt, wir haben natürlich aber auch ganz viele unterschiedliche Unternehmen und Einheiten, die hier an diesem Reiseerlebnis für den Kunden arbeiten. Strukturell fahren wir so einen zentral-dezentralen Ansatz. Das heißt, man hat so Teams wie meins als Zentralteam, die solche Toolings, Plattformen, Guidelines, Best Practices, Communities gestalten. Und gleichzeitig haben wir dann dezentrale, zentrale, klingt jetzt interessant, Analytics-Teams. Das heißt, dann haben wir beispielsweise ein Customer Analytics Team, ein Commercial Analytics Team, ein Airline Analytics Team, also wiederum spezialisierte Analytics Teams, die setzen auf den Standards von meinen Teams auf, um dann Analytics und Daten ins Unternehmen zu bringen und zu verteilen. Das heißt, das ist schon mal unser verlängerter Arm. Und dann haben wir natürlich am Ende des Tages die ganzen Business User, die auf den Arbeiten von meinen Teams, von den Analytics-Teams aufsetzen können, aber auch wiederum ermöglicht und befähigt werden sollen, selber mit Daten zu arbeiten. Also wir stellen ihnen auch eine Snowflake-Sandbox zur Verfügung, damit sie selber Tabellen anlegen können und mit Prep oder sonstigen Tools da dann ihre Exits reinladen. Anstatt dass die dann auf dem Laufwerk landen oder in Teams landen, schon mal wenigstens in der Datenbank.
Okay, für alle, kurz nachgefragt, für alle 8000 geht das? Theoretisch zumindest?
Theoretisch, ja. Bei den Sandboxen machen wir das so, dass wir sagen, die Sandbox wird geowned, betrieben von einer Analytics-Einheit. Das heißt, Ownership übergeben wir da immer an eine Analytics-Einheit und die muss dann mit ihren Business-Partnern selber sich definieren, wie eng sie da jetzt dran sind oder nicht. Es geht ja darum, dass wir halt auch ein bisschen vermeiden wollen, dass eine zu große Schatten-IT entsteht, aber natürlich auf der anderen Seite es auch befeuern wollen, weil lieber ein bisschen mehr mit Daten arbeiten, anstatt wieder die zentralen Bottlenecks zu gestalten und schaffen. Genau.
Ja, spannend. Wie viel von diesen Analytics-Teams gibt's? Also ich habe das verstanden, das ist jetzt dreistufig. Also ihr sagt, ihr seid zentral, ihr betreibt sozusagen die Plattform. Du hast gerade von Guidelines und Best Practices gesprochen, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal mehr zu hören. Und du hast sogar das Stichwort Communities genannt, auch dazu möchte ich gerne noch mehr hören, weil das natürlich auch zum Thema Datenkultur super passt. Aber lass uns erstmal das klären. Also zentrales Team kümmert sich um Infrastruktur sozusagen, Plattformen und gewisse Governance-Grundlage. Dann hast du das dezentrale Teams, die wiederum dann aber die Nutzer sozusagen betreuen. Richtig verstanden?
Ja, genau. Also es ist nicht so schwarz-weiß, dass man sagen kann, genau so ist, das ist jetzt ein Analytics-Team. Ich spreche da immer von den großen und den kleineren. Großes ist sicherlich Commercial Analytics, also alles, was mit Inventory, mit Buchungsdaten und so weiter zu tun hat. Also wie sieht unser Geschäft gerade aus? Wie steuern wir unser Geschäft? Wie sieht die Marge aus? Customer Analytics ist auch riesengroß. Da geht es dann auch nicht nur darum, analytische Daten bereitzustellen, sondern aber auch unsere Marketing-Systeme zu versorgen, beispielsweise. Oder einen zentralen Customer View zu erstellen, dass wir wissen, wer ist denn eigentlich Carsten und was war denn seine letzte Reise und was können wir dir anbieten oder wo können wir dir helfen, wenn du gerade anrufst. Wir haben dann bei Musement, das ist ja unser Veranstaltungsanbieter, auch eine bisschen größere Analytics-Einheit. Wir haben das bei Hotels and Resorts, also da, wo sich das ganze Hotelgeschäft, also wirklich der Betrieb unserer eigenen Hotels, Konzept unserer eigenen Hotels gekümmert wird. Wir haben das bei Airline. Und dann gehen wir jetzt schon wieder in die kleineren Pockets, sage ich mal, rein. Es gibt das im Kundenbereich nochmal nur für UK und nur für Niederlande und nur für Deutschland. Also es wabert immer weiter raus. Ich kann dir heute nicht sagen, wir haben 5 Analytics-Teams. Wir haben so 5 große, viele, viele kleine und dann verschwimmt das auch immer mehr zu, was ist dann eigentlich ein Business-User und wer ist als Business-Analyst, sage ich mal, angestellt.
Okay, verstanden. Dann lass doch mal kurz nochmal auf dieses Thema Governance gehen, weil das bei Self-Service eigentlich für mich immer das eins der Hauptthemen ist. Und wir haben ja auch da schon viel erlebt. Wie gesagt, das ist ja kein brandneues Thema. Und mein Eindruck war immer, dass das so ein bisschen wie ein Pendel schwingt. Das heißt also, am Anfang gibt es häufig eine große Euphorie und eine Begeisterung, dass man jetzt eben sozusagen sich aus so zentralen Fesseln befreit und viel mehr selber machen kann. Und dann, ich sag mal, einen Zeitraum nach 2 bis 3 Jahren merkt man, oh, das könnte jetzt aber auch sehr schnell im Chaos enden, weil wenn alle machen, was sie wollen, also Self-Service vielleicht ein bisschen falsch verstanden, dann sind wir im Chaos und dann kommt eine gewisse Governance-Welle, ja, das Pendel schwingt so ein bisschen wieder zurück, wo man sagt, ja, okay, aber jetzt müssen wir doch irgendwie ein bisschen was einführen hier, ein bisschen Standards schaffen und auch regeln, was ihr machen dürft und was nicht. Und wenn man dann sozusagen nicht aufpasst, dann schwingt das Pendel zu weit, ja, und dann ist man wieder quasi zu stark zentralisiert, zu stark reglementiert und dann gibt's irgendwann die neue Self-Service-Welle, weil dann Leute wieder irgendwelche Dinge selbst machen. Von der Beschreibung her kannst du das so ein bisschen nachvollziehen erstmal. Und das zweite wäre dann natürlich die Frage, was macht ihr denn im Governance-Bereich? Also was regelt ihr denn gerade jetzt zentral?
Nein, kann ich 100% nachvollziehen, aber nichts davon überraschend. Alles bewusste Entscheidungen. Wir sind bewusst in das Chaos gegangen. Wir fahren jetzt auch bewusst wieder stärkere Governance-Regeln. Aber ich möchte behaupten, wir haben das Pendel noch sehr, sehr gut im Blick. Mhm. Zurück zu meiner Eingangsvision. Wenn wir zu viel governen und zu viel zentralisieren, werden wir alle nicht am Strand sitzen können. Und keiner merkt's. Also das ist immer noch das Ziel. Es hat auch natürlich stark was mit Buy-in zu tun, also aus meiner Sicht. Wir haben ja auf ein Tool für BI und für Analytics und für Reporting in der TUI gesetzt. Die TUI, ein Unternehmen mit 65.000 Mitarbeitern. Das ist schon mal nicht leicht, da überhaupt das Commitment auf ein Tool zu schaffen und diese Verantwortung auch dafür zu bekommen. Das heißt, wir haben überhaupt am Anfang erstmal angesetzt mit einem sehr kollaborativen Ansatz, dass wir alle bei dem Auswahlprozess zu welches ist unser zukünftiges Tool beteiligt haben. Also da waren über 50 Personen, 28 POCs in diesem Auswahlprozess. So, das heißt, wir haben gemeinsam diese Entscheidung getroffen, dass wir diesen Weg jetzt gehen werden. Damit war aber auch klar, dass mein Team die Verantwortung hat, den Rollout zu gestalten und die Frameworks zu setzen. Und was wir halt ausgearbeitet haben, ist eine bestimmte Art und Weise, wie man arbeitet. Also das sei eine Projektstruktur, eine Ordnerstruktur, wo wir sagen, so das ist der optimale Weg, wie man arbeitet. Also ne, einen Testfolio-Ordner, einen Produktionsordner, einen Development-Ordner und Einstellungen. Normal-User kann nur Produktion sehen und Test, aber nicht die Development, weil da sollte man auch in Ruhe gelassen werden und das ist nicht gesichert. Dahinter liegen dann auch Automatismen. Das heißt, wenn du als neuer User kommst und anfragst über unser Serviceportal, also das TUI allgemeine interne Serviceportal, ich möchte Zugriff auf den Bereich Hotels und Resorts haben, sage ich jetzt mal. Und das ist ein Bereich, der den Standards folgt. Dann wird dein User automatisch in die richtige Berechtigungsgruppe eingetragen und so weiter. Ich muss in meiner Mail nur klicken, ja oder nein, ist okay. Das heißt, mein Team hat damit schon gar nichts mehr zu tun. Wir machen uns die Nutzung, die APIs im Hintergrund zu nutzen und die Standards, die wir gesetzt haben. Das heißt, wir haben schon einen starken Standard gesetzt. 90% unserer Unterprojekte, Unterteile, die da unterwegs sind, folgen diesem Standard. Die anderen haben Gründe, es nicht zu tun. Und das ist auch okay. Aber das heißt, sie müssen sich selber verwalten. Und das heißt, sie müssen auch im Zweifelsfall dir, Carsten, manuell eine bestimmte Berechtigung erteilen. Das ist aber von vornherein klar. Wir unterstützen sie dabei, andere Strukturen aufzubauen. Wir geben ihnen auch Admin-Werkzeuge an die Hand, dass sie das selber tun können und nicht einer von meinen Jungs irgendjemanden in eine Berechtigungsgruppe packen muss. Aber die höchste Form der Automatisierung bekommt man nur, wenn man unseren Standards folgt.
Mhm. Sehr gut. Wie geht's dann weiter? Okay, das war jetzt das war quasi so eine Art Onboarding. Es gibt jetzt neuen Nutzer. Das war quasi das Thema Berechtigungen, aber da gibt's ja noch mehr zu tun.
Du sagtest ja auch Chaos, ne? Also wir haben als TUI den klaren Ansatz zum ersten, wir möchten Daten so offen wie möglich haben. Das heißt, du kannst jetzt bei mir anklopfen und sagen, wir haben aktuell 70 Top-Level-Projekte. So, diese 70 Top-Level-Projekte sind einzelne Bereiche. Das kann ein kompletter Unternehmensbereich sein, das kann ein Spezialteil sein, der einfach geschützt ist. Das ist total unterschiedlich. Bei einer Größe wie TUI kann man halt nicht sagen, jede Abteilung kriegt seinen eigenen Bereich, weil dann kannst du jeden Tag irgendwelche Ordner umbenennen. Aber je nach Facette, was passt. Diese Top-Level-Projekte, davon haben wir aktuell, ich glaube, 70 verschiedene, sollen erstmal Grund auf offen sein. Ich kann mich dafür entscheiden, dass ich da die Standardrolle alle Nutzer rausnehme. Da sind wir aber auch schon beim Punkt, wenn du ankommst und sagst, ich möchte meinen neuen Bereich haben, sagen wir, kein Thema, wir onboarden dich. Du stellst mir jetzt aber ein Top-Project-Level-Owner zur Verfügung. Du bist verantwortlich dafür. Du bist ein Admin, ein Sub-Admin sozusagen und kannst da drin tun und lassen, was du möchtest. Du kannst die Berechtigung verändern, du kannst neue Gruppen erstellen und da einpflegen. Wir helfen dir dabei, wir geben dir die Guidance, aber du darfst das machen, wie du möchtest. Und das heißt, es ist ja schon mal an dich abgegeben, dass du in diesem Bereich unterwegs sein kannst. Das hat jetzt natürlich auch zu einiges an Chaos geführt. Also ganz viele Workbooks, die überall rumfliegen, ganz viele Berichte, die überall rumfliegen. Jeder kann selber seine Berichte in vorgefertigte Schedules eintragen, also dass sie halt morgens um 7 vorgeladen sind und so weiter. Dieser Wildwuchs führt natürlich auch irgendwann dazu, dass man an seine Serverkapazitäten kommt. Das heißt, natürlich sind wir dann jetzt auch mit Dashboarding hingegangen und haben gesagt, hier, wir haben hier ganz viele Berichte, die werden vorgeladen, aber nicht angeguckt. Oder wir haben Datenquellen, die werden morgens geladen, da sind aber keine Berichte drauf. Bitte schaltet das ab. Und im Zweifelsfall hat mein Team immer die letzte Befugnis, sowas auch einfach offline zu nehmen. Ja, das heißt, wir haben von Anfang an schon den Chaos ein bisschen getrieben, haben gesagt, wir machen die Pforten auf, wir lassen das hier alles reinfluten, weil wir einfach ein schnelles Onboarding hatten und so viele mit den Tools beglücken wollten wie nur möglich. Und jetzt sind wir am Aufräumen. Aber jetzt gerade aktuell läuft ein Projekt, wo wir zum Beispiel auch verschiedene Automatismen programmieren, die einfach sagen, du hast diesen Bericht, der vorgeladen wird, der wurde aber 3 Wochen lang von niemandem angesehen, jetzt irgendeine Zahl, wir archivieren den und wir nehmen den aus dem Schedule raus. Du kriegst eine E-Mail, dass er offline gestellt worden ist. Das machen wir auch gerade zusätzlich.
Okay, also es ist quasi so ein Monitoring und das geht, weil ihr zentral Zugriff habt auf die Technologie, auf die Software. Also ihr könnt sehen, was da passiert.
Genau, wir haben halt, ne, zum einen Best Practices, wann sollte ich was wie aufbauen, wann sollte ich was wie laden und so weiter, natürlich vorhanden, aber wir stellen gerade diesen Projektadmins halt auch zusätzliche Berichte zur Verfügung, wo einfach drin steht, das ist ein großer Bericht, der verursacht viel Last oder dieser Bericht wird gar nicht genutzt. Zum einen, um natürlich die Serverwelt wartbar zu halten und die Kosten nicht explodieren zu lassen. Zum anderen aber auch, um dir die Möglichkeit zu geben, in eine Diskussion zu geben. Wenn du jetzt die 5. Anforderung für die Seite 5 deines Dashboards bekommst, aber sagst, ey, ich glaube, das wird gar nicht benutzt. Naja, wir stellen dir die KPIs zur Verfügung, die dir genau zeigen, wie das benutzt wird. Und dann kannst du mir auch sagen, Leute, das nutzt ihr gar nicht. Ich möchte meinen Aufwand woanders reinstecken. Also es geht in beide Richtungen. Es geht im Monitoring, aber auch in die Unterstützung deiner Arbeit.
Okay, sehr gut. Dieses Monitoring und der Zugriff sozusagen, geht das auch in den Bereichen, wo eine höhere Flexibilität ist? Du hast ja geschildert, ja, dass nicht jeder auf den höchsten Grad der Automatisierung zentral geht, sondern auch dezentral Autonomie hat, Dinge selbst zu tun. Guckt ihr dann trotzdem auch mit drauf?
Klar, das hat ja, also das Monitoring hat ja erstmal nichts mit der Autonomie zu tun. Das, die Autonomie liegt ja eigentlich nur darin, dass es eine ganz gewisse Ordnerstruktur gibt mit ganz bestimmten Gruppen, mit ganz bestimmten Naming Conventions. Übrigens, die Naming Conventions sind eine Regel, die kann ich nicht umgehen. Die müssen immer eingehalten werden. Und da geht es ja nur darum, dass automatisch Rechte gepflegt werden können. Aber das heißt trotzdem, dass die ganzen Dashboards, sie stehen für alle zur Verfügung. Du kannst trotzdem dann monitoren, sind meine Dashboards schnell genug im Laden. Also du kannst auch pro Seite sehen, wie lange die Ladezeit im Durchschnitt oder im Median ist. Übrigens auch eine Haupt-KPI, auf die mein Team durchgehend steuert, ist die mediane Ladezeit aller Dashboards auf dem Server. Wir bauen zwar keine, aber wir sind für die Server verantwortlich. Und so haben wir zumindest ein Indiz, geht's gerade in die richtige Richtung oder nicht.
Okay. Magst du uns verraten, was die ist, diese mittlere Ladezeit?
Die mediane Ladezeit ist das letzte Mal, als ich gecheckt habe, 2,3 Sekunden eines Dashboards.
Okay, es gibt ja schon mal einen Anhaltspunkt. Und du nutzt den Median, damit dir Ausreißer nicht den Durchschnitt versauen?
Genau. Weil es gibt Dashboards, die laden 60 Sekunden. Und das ist mit den Stakeholdern so abgestimmt und so definiert, weil es einfach zu kostenintensiv wäre, das zu optimieren aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann ist das auch okay. Das gibt es. Und deswegen steuern wir grundsätzlich auf den Median. Das ist aber nach reiner Indiz, geht es gerade hoch oder geht es gerade runter. Ne? Man muss dann schon immer noch genauer reingucken.
Ja, ja. Und jetzt so 2,5 Sekunden im Median, wird das gut akzeptiert? Ist das eine Größe, wo du gute Resonanz sozusagen kriegst?
Ja, mein Team als Ziel hat es, wir bleiben unter 3 Sekunden. Die haben wir noch nie gerissen bisher. nichtsdestotrotz kommen wir natürlich auch an Serverkapazitäten, wo wir einfach sehen, die Dashboards laden nicht mehr gut. Und dann geht es aber auch in die Details rein. Ne? Ladezeit von einem Dashboard ist schön und gut. Wenn dann aber der Klick des Filterns wieder 3 Sekunden dauert, dann ist das auch nicht akzeptabel. Und das sind alles Themenfelder, wo wir dann auch als Team wiederum mit den Analytics-Teams eng zusammenarbeiten, wo wir dann teilweise über Datenmodellierung sprechen müssen, wo wir teilweise über Aggregationsschichten sprechen und ich springe von einem Dashboard in das nächste für eine Detailsicht. Also wir steigen dann im Zweifelsfall auch sehr tief mit ein, um gerade bei diesen ganz großen Dashboards, die halt von Hunderten von Benutzern benutzt werden, die optimalen Ladezeiten zu erreichen.
Ja, ja. Total sinnvoll. Dieses Eingreifen oder Beraten, Unterstützen bei Themen wie eben Modellierung, Aufbau von Dashboards etc., geht das so weit, dass ihr auch Visualisierungsstandards im Unternehmen habt und auch durchsetzt oder ihr da auch eine Rolle spielt bei?
Wir spielen auf jeden Fall eine Rolle. Wir haben Visualisierungsstandards, ja. Wir setzen sie nicht in dem Sinne durch, dass sie verpflichtend sind. Es ist aber eher andersrum, dass jeder in Analytics, jeder Management-Ebene in Analytics mindestens darauf immer mal wieder fragt, warum hast du nicht das TUI-Template benutzt? Warum sind das andere Farben? Warum sind hier 30 Visualisierungen auf einer Seite? Warum ist es nicht visualisiert? Warum ist hier eine Tabelle drin? Also wir gehen eher den Weg der Rückfrage. Sagen wir es mal so. Aber grundsätzlich, es gibt einen Bereich auf unserem Server. Da haben wir verschiedene Workbooks. Eins ist ein Template-Workbook. Ganz ehrlich, damit kann ich innerhalb von wenigen Klicks wirklich ein schönes Workbook aufsetzen, was schon im TUI-Design ist. Und das hat dann auch als Standard, dass ich halt, ich glaube, maximal 8 oder 9 Visualisierungen auf eine Seite bringe. Und daneben liegt ein anderes Workbook mit, ich glaube, 30 Reitern zu den ganzen Corporate Design Standards, wo dann auch im Detail drin geschrieben ist, wie man ein Barchart optimal zu gestalten hat.
Okay, aber du sagst, es ist nicht verpflichtend, sondern ihr habt eher quasi ein Angebot, ihr versucht das zu motivieren, aber gibt jetzt keine quasi harte Durchsetzung.
Es ist eher dann vielleicht ein bisschen durch Ansporn, wenn mein Nachbar doch so schöne Dashboards baut, dann möchte ich auch schöne Dashboards haben, anstatt das verpflichtend durchzusetzen. Das ist auch einfach utopisch, ehrlich gesagt, bei der Größe.
Ja, wahrscheinlich funktioniert so dann auch besser. Wenn man muss natürlich schon ein bisschen dranbleiben und das tun.
Ja.
Genau. Sehr schön. Du hast gerade gesagt, die Datenwelt wollt ihr so offen wie möglich halten. Das ist natürlich jetzt im Sinne der Datenkultur ja ein absolut spannender und sinnvoller Ansatz. Wir nennen das ja manchmal das vom Prinzip her eher eben, dass es das Right-to-Know-Prinzip gibt statt das Need-to-Know. Wie funktioniert das denn jetzt konkret? Also sind wirklich viele oder alle Datenquellen offen? Kann ich alles nehmen sozusagen? Wie finde ich das überhaupt? Den Katalog, also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Einblick geben, wie jetzt ich dir auf die Daten komme.
Ja, wir sind weit weg von perfekt, ganz klar. Wir sind auch auf dieser Reise. Als ich vor 10 Jahren zu TUI gekommen bin, war ich überrascht, dass ich einfach so den Gesamtumsatz meines Unternehmens sehen kann und bis ins letzte Detail in die Marge reingehen kann. Und das haben wir schon immer so gemacht, dass wir sehr offen sind. Es gibt natürlich schützenswerte Daten, die werden geschützt. Kundendaten werden zu allerhöchsten Standards anonymisiert oder verschlüsselt. Das ist klar. Ansonsten, ja, wir haben einen Datenkatalog. Wir haben einen zentralen Data Lake. Es ist kein richtiger Data Lake, weil wir schon bei Eintragen von Daten, Reinladen von Daten in den Lake immer Schemaprüfung übernehmen. Also wir möchten halt keinen Swamp haben, sondern prüfen mal, ist das noch so, wie es registriert wurde. Das heißt, wir sind auch in der Lage, Data Mesh zu machen, technologisch, wenn wir das wollen. Auch da geht TUI eher den Weg des offenen Angebots. Wir haben aber einen zentralen Datenkatalog. Und da ist erstmal jeder angehalten, seine Datenprodukte da. Produkt kann alles Mögliche sein. Das kann eine API sein, das kann eine Snowflake-Datenbank-Tabelle sein oder ein Zusammenschluss aus mehreren Tabellen, dort einzutragen und zu beschreiben. Also einzutragen wird natürlich automatisch gemacht, aber ein bisschen beschreibende Information muss natürlich zusätzlich rein. Das heißt, der Katalog führt auch unter anderem alle Tableau-Dashboards. Zumindest alle, die nicht besonders schützenswert sind. Aber das heißt, da kann ich auch Dashboards finden, auf die ich erstmal keinen Zugriff habe, weil ich sehe ja nur die Metadaten. Das heißt, darüber kann ich auch was finden, worauf ich eigentlich keinen Zugriff hätte. Tableau ist aus meiner Sicht, oder das BI-Tool ist ja aus meiner Sicht dann erstmal der Hauptdreh- und Angelpunkt für einen normalen Nutzer. Analytics-Menschen gehen natürlich schnell auf Datenbanken und so weiter, aber der Normalnutzer wird da reingucken. Das heißt, wir sind gerade dabei, ein Data Steward-Konzept und eine Data Steward-Rolle auszurollen. So wie wir den Project Lead für diese 70 Top-Level-Projekte haben, muss es jetzt zukünftig für jedes Top-Level-Projekt ein Data Steward geben. Das muss keine neue Person sein, das ist eine Rolle, die jemand übernimmt. Und dieser Data Steward ist dann weiß ganz genau, wie eine veröffentlichte Datenquelle auf dem BI-Tool auszusehen hat, wie sie aussehen sollte. Folgt zum Beispiel auch den Standards, dass man sowas mal beschreibt, vielleicht mal ein paar Tags setzt. Das sind manchmal auch nur die Kleinigkeiten, die hilfreich wären. Und der wartet, dass diese Datenquellen immer zur Verfügung stehen. Und er challenged auch sein eigenes Team ein bisschen und fragt die, warum hast du denn schon hier einen Dashboard, wo die Daten wieder in dem Dashboard selber liegen? Können wir das nicht als Datenquelle veröffentlichen, so dass dann 5, 6, 7, 8 Dashboards hier drauf aufbauen können? Und diese Data Stewards werden dann eine zentrale Rolle haben, dass ich als Nutzer in den Katalog gehe oder in das BI-Tool gehe und nach Daten suchen kann, die finden kann und darauf dann eine Analyse aufsetzen kann. Ja. Offen wieder, wir halten jeden dazu an, ihr Projekt so offen wie möglich zu gestalten. Das heißt eigentlich, in unserer internen Instanz, wenn du einen Nutzer bekommst, der keine Sonderrechte hast, solltest du schon mal ganz viele Top-Level-Projekte sehen und da die ganzen Projekte, Dashboards auch nutzen können. Mhm. Mit einem Standard 0815-User ohne Sonderrechte. Und dann geht's erst. Das wäre halt schön, wenn ich einfach reingehen kann, ich möchte was finden, Buchungsdaten und sonstiges und ich muss nicht mit 15 Leuten sprechen. Das Problem natürlich auch mit geschlossenen Projekten ist, ich muss erst wissen, dass dieses Projekt existiert, damit ich danach fragen kann.
Ja, absolut, genau. Wie findet und motiviert ihr diese Data Stewards? Da tun sich ja viele schwer tatsächlich.
Da kommen wir zu dem Aspekt Community, glaube ich, am Ende des Tages. In meinem Team haben wir einen Trainings- und Community-Manager. Wir haben von Anfang an gesagt, Community wird der Dreh- und Angelpunkt sein, hier einen großen Rollout zu schaffen. Und wir haben verschiedene Level von Communities. Wir haben natürlich die allgemeine, alle Creator, alle Explorer, alle Viewer-Community, die dann sehr stark nur auf Informationen abstrahlen geht und wir tauschen uns mal ein bisschen aus. Und wir haben eine sehr, trotzdem nur sehr große Community von Experten. Also Leute, die fast tagtäglich mit den Tools arbeiten und da dann zusammenkommen. Zum einen haben wir die Bestandteil des Data Stewards gemacht, des Konzeptes gemacht. Also wir haben zwar einen Vorschlag ausgearbeitet, wir haben das aber nicht gesagt, hier, wir kommen wie Moses vom Berg, naja, wir kommen hier wie Moses vom Berg mit dem neuesten Konzept. Nein, wir haben von vornherein gesagt, wir müssen dieses Problem lösen. Das ist die Herangehensweise und sie hatten an jedem Zeitpunkt immer die Möglichkeit, ihre Hand zu heben und Input mitzugeben. Und jetzt haben wir dieses Konzept fertig erarbeitet. Dieses Konzept ist wieder ein Guideline-Bereich und jeder Bereich kann das für sich selber gestalten. Also der eine kann sagen, nur Data Stewards dürfen Datenquellen in dem Datenquellen-Ordner veröffentlichen und andere sagen, alle dürfen das, aber der Data Steward guckt halt drüber. Das heißt, es bleibt jedem wieder selbst offen, wie stringent das gemacht wird. Das heißt, wie finden wir die? Wir haben natürlich gesagt, wir brauchen jetzt mindestens ein Pro-Top-Level-Projekt und da rennen wir auch hinterher und treten den Leuten auch mal gegen Schienbein. Aber wir haben sie halt Bestandteil des Problems gemacht und haben die Mehrwerte aufgezeigt, was es helfen kann, sowas zu haben.
Okay. Dieser Katalog, nochmal kurz zurückgefragt, der spielt ja offensichtlich auch eine Rolle. Wie habt ihr das denn technisch eigentlich umgesetzt?
Der Katalog basiert auf einem Open-Source-Projekt namens dataproject.io. Das ist ein Datenkatalogprojekt, wofür wir uns entschieden haben, was halt eine kleine, aber feine Installation ist und nicht ganz, also sich wirklich auch noch darauf fokussiert, diesen Katalog zur Verfügung zu stellen. Und den binden wir halt jetzt an die möglichst unterschiedlichsten Quellen an. Aber ja, da ist Tableau beispielsweise einer der Input-Feeds, die da reingehen und wo dann ich auch alle Dashboards finden kann, alle Datenquellen finden kann. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass dieses Dashboard beruht auf dieser Tableau-Quelle, beruht wiederum auf dieser Snowflake-Tabelle und ich kann da auch diese Lineage nachvollziehen. Also der Katalog selber ist halt von einem Team mit ein paar anderen Teams zusammen ausgewählt worden, wegen den technischen Fähigkeiten. Aber wir bauen das natürlich jetzt in das Konzept mit ein als Unterstützung. Wie kann ich was finden? Wo kann ich was beschreiben? Wo kann ich meine Standards von der Datenquelle auch dokumentieren?
Und dann ist sozusagen der Data Steward verantwortlich für das, was im Katalog dann auch drin steht. Oder ist das jemand anderes?
Unterschiedlich wieder, ne? Es ist halt, die Datenquelle ist in dem Katalog natürlich drin und die eine Einheit wird sagen, der Data Steward ist für diese Datenquelle verantwortlich, somit wäre auch verantwortlich für eine gute Dokumentation im Katalog. Übrigens bin ich ein absoluter Fan davon, immer dort zu dokumentieren, so nah an der Quelle wie möglich. Also alles, was ich an der Datenquelle selber dokumentieren kann, soll da dokumentiert werden, weil es wird automatisch eingelesen, nur Zusatzinformationen in den Katalog zu schreiben. Aber eine andere Einheit sagt vielleicht, nee, derjenige, der die Datenquelle ursprünglich mal erstellt hat, ist dafür verantwortlich. Der Data Steward wahrt nur die Qualität und gibt Hinweise. Dann wäre der Ersteller wiederum dafür verantwortlich. Aber dann würde der Steward ihn vielleicht anstupsen und sagen, geh mal in den Katalog, trag dich mal als Owner dort ein, beschreib mal, was das Ding eigentlich kann.
Ja, okay, sehr gut. Die Community Idee würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen.
Ja.
Was macht denn jetzt die Community? Also eigentlich gibt mir mal zwei Sachen. Das eine ist, was passiert da eigentlich? Ja, kann ja ganz unterschiedliche Gegenstände haben. Und das zweite ist, was tust du denn jetzt zentral, um sie zu motivieren, zu betreiben, dass die am Leben bleibt?
Ja, also eine Community aus meiner Sicht muss es immer ein Owner, ein geben, der dafür verantwortlich ist. Eine Community aus einer Community herauszutreiben, verläuft sich meistens. Deswegen gibt es bei mir, wie gesagt, eine Person, die sich mit dieser Community hauptsächlich auseinandersetzt. Welche Events planen wir? Was müssen wir machen, um hier erfolgreich zu sein? Was sollten wir als nächstes vorstellen? Er ist der Organisator. Er ist definitiv kein Experte auf dem Gebiet der BI-Tools. Muss er auch nicht sein. Gutes Verständnis, aber muss er schon haben, aber er muss nicht der sein, der jedes Mal alle zwei Wochen vor der Community steht und das neueste Ding präsentiert. Wir machen ganz unterschiedliche Dinge. Das kann sein, wir waren jetzt Ende letztes Jahres auf Mallorca, bietet sich für TUI halt an, wenn wir aus ganz Europa kommen, ist Mallorca immer der günstigste Ort, wo man am einfachsten hinkommt für uns und haben damit, ich glaube, fast 45 Menschen aus dieser Welt uns getroffen und zwei Tage getagt und uns ausgetauscht, auch ein bisschen gefeiert, die besten Bestsports gekürt. Das schweißt zusammen. Das ist aus dem ganzen Unternehmen zusammenzukommen und so mal sich gegenseitig kennenzulernen und Unterstützung auch zu suchen. Wir machen aber auch lokale Communities. Das heißt, mein Team fährt dann mit ein, zwei Leuten auch mal nach Niederlande und veranstaltet dort einen Nachmittag als lokale Community und holt da die lokalen Menschen zusammen. Wir müssen mit uns dann Englisch sprechen. In Deutschland könnten wir es wenigstens noch auf Deutsch anbieten, aber ansonsten müssen wir mal Englisch sprechen. Aber auch da versuchen wir dann lokal wieder die Leute zusammenzubringen, dass sie sich im Büro auch mal begegnen können. Das heißt, wir gehen immer so einen Spagat zwischen Groß-Events und kleinen Events Und natürlich gibt es halt alle 2 Wochen virtuelle Events, wo wir zusammenkommen. Und da kann es mal sein, dass irgendjemand sein neuestes Dashboard präsentiert. Da wird das Data Steward Konzept vorgestellt oder besprochen. Da werden alle, ich sag mal, angezählt, doch mal bitte aufzuräumen, weil der Server langsam ein bisschen ausgelastet ist. Das kann in alle Richtungen gehen. Es kann auch einfach eine offene Fragesession sein.
Welche Inhalte kommen auf besonders, also stoßen auf besonders gute Resonanz? Also was ist, sind Dinge, die da besonders gut ankommen in solch, in eurer Community?
Ganz Tipps und Tricks. Also klingt jetzt so banal, aber genau das. Wie schaffe ich schnell Folgendes aufzubauen? Performance-Tuning. Was sind die Tricks, um jetzt nochmal die letzten paar Sekunden hier rauszuholen? Das ist immer sehr rege besucht.
Funktioniert bei euch so User hilft User? Also so dieser sozusagen ja Community Support?
Ja, absoluter Kernbestandteil von unserem Support-Konzept. Du als Standardnutzer, also ich sag mal die Bauen-Nutzer, davon haben wir so um die 450, die wirklich Dashboards bauen. Und die sollen unseren Support gar nicht kontaktieren. Die sollen wieder ihren lokalen Experten, ihren Top-Level-Projekt-Owner kontaktieren. Und der erst im Zweifelsfall geht auf mein Team zu. Aber natürlich, wir haben Microsoft Teams bei uns im Unternehmen im Einsatz, natürlich haben wir eine Teams-Community, wo diskutiert wird, wo Fragen reingepostet werden, wo sich jeder gegenseitig hilft. Das heißt, wir von der zentralen Einheit aus meinem Team versuchen wir in den größeren Gruppen natürlich zu bestärken, dass sie auch kleine Communities bilden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ich im Airline-Umfeld unterwegs bin, will ich mich vielleicht auch mal nur mit Airline-Kollegen austauschen, wie man Airline-KPIs aufbaut. Das ist aber dann jetzt total uninteressant in der großen Community. Also absoluter Kernbestandteil unseres Support-Prozesses ist User hilft User. Ohne das könnten wir nicht so skalieren.
Super. Training, wie macht ihr das denn? Ist das auch eine Aufgabe für euch dann, das zentral zu organisieren?
Ja, also zu organisieren, ja. Wir kaufen hier das Standard-Training, in dem Fall ja von Tableau ein. Wir haben dann einen Partner, der das, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, der das halt für uns im Unternehmen durchführt. Also wir machen das nicht selber. Wir sind aber diejenigen, die den Bedarf identifizieren. Also wir haben die Standardtrainings, die es halt gibt für einen Dashboard-Bauer. Wir haben aber auch irgendwann festgestellt, naja, vielleicht müssten wir auch nochmal ein Viewer-Training machen. Es ist zwar doch sehr selbsterklärend, aber manchmal auch nicht genug. Und dann gehen wir halt in Kontakt, zum einen mit dem HR-Learning and Development-Bereich, zum anderen aber halt auch mit dem Partner und sagen, genau das wollen wir so haben. Der Partner erstellt auch gerade für eine Analytics-Einheit ein ganz besonderes Training. Diese Einheit hat nämlich eine Self-Service-Datenquelle für unsere Buchungsdaten erstellt. Also etwas, was potenziell tausende Nutzer irgendwann mal nutzen sollten. Und da wollen sie ein extra Training für erstellen. Da gehen wir dann mit diesem Partner in Kontakt und sagen hier, baut uns doch mal ein E-Learning auf oder eine Masterclass, also eine digitale Präsentation, die man hier als Web-Session durchführt.
Ja, wie macht ihr das? Mischung E-Learning versus Präsenz?
Also Präsenz gibt es nur im Ausnahmefall. Also wir hatten es tatsächlich, dass ein Team aus Mallorca in dem Fall wieder angefragt hat und gesagt hat, wir möchten eine Präsenzschulung. Und dann ist unser Partner dahin geflogen und wir haben halt die Schulung bezahlt plus die Reisekosten. Das ist auch kein Thema. Das machen wir auch, aber da musst du schon den Schulungsraum voll kriegen. Ansonsten haben wir jeden Monat, alle 2 Monate Trainings, je nach Bedarf, angeboten. Die sind digital. Die finden auf Englisch statt, die sind digital und nur nach Bedarf machen wir auf anderen Sprachen und in Person. E-Learning, wir haben E-Learning-Lizenzen, wir verteilen die auch sehr frei. Jeder, der was machen möchte, kann da E-Learnings nutzen. Es wird genutzt, aber nicht so massiv. E-Learning ist natürlich jetzt auch wieder ein großes Feld. Man kann jetzt von dem eigenen E-Learning Portal vom BI-Tool sprechen. Wir haben aber auch einen Enterprise Udemy-Account. Also auch da passiert natürlich viel. Und das heißt, wir stellen auch gerne zusammen und stellen auch teilweise einfach nur YouTube-Links zusammen und sagen, hey, das ist ein cooler YouTuber in dem Umfeld, den kann man sich mal angucken. Oder hier ist ein cooles Udemy-Training oder hier ist halt das Portal, wo ihr das echte Training buchen könnt.
Ja, ja.
Also das Konzept ist wieder großer Blumenstrauß, du kannst den nutzen, was du möchtest, um hier voranzukommen, und wir geben nicht vor, das ist der eine Weg.
Sehr gut. So, Henning, zum Abschluss. Jetzt haben wir ganz viel gehört, was alles ganz toll ist und super geklappt hat. Und ihr macht auch wirklich gute Sachen. Ich rede ja wirklich mit vielen Unternehmen, vielen Leuten. Und das ist schon wirklich eine tolle Self-Service-BI-Referenz, kann man schon fast sagen, würde ich
sagen.
Danke. Also jetzt aber, ich bin mir sicher, es hat nicht alles toll funktioniert in der Vergangenheit. Es gab auch Dinge, die ihr vielleicht mal probiert habt, die schiefgegangen sind. Und daraus lernt man ja häufig auch sehr viel. Magst du da noch was mit uns teilen?
Ja, schief gegangen. Wir haben uns sicherlich im Zweifel ein bisschen verkalkuliert, was unser Wachstum angeht. Ist positive Seite, aber wir hatten jetzt vor 2 Wochen einen Ausfall von 1,5 Stunden, weil uns die Server einfach geplatzt sind. Da haben wir zu spät reagiert, um auf das Wachstum zu reagieren. Und ich würde auch sagen, wir haben das Chaos natürlich mit Absicht auch vorangetrieben. Wir hätten aber sicherlich frühzeitiger mit einem Data Steward-Konzept reagieren müssen. Wir hätten frühzeitiger mit ein paar Automatismen reagieren müssen, die einfach automatisch aufräumen. Ich glaube, das ist uns ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und das fangen wir jetzt auch alles wieder ein und ist auch nicht schlimm. Da hätten wir früher reagieren müssen.
Sehr schön, vielen Dank. Zum Abschluss, wie geht's weiter? Ihr seid ja wirklich schon weit, aber was kommt noch? Woran arbeitet ihr gerade? Was ist so eure Roadmap für die nächsten 1-2 Jahre?
Über 30.000 Nutzer zu erreichen, das ist sicherlich eine der großen Visionen. Wir arbeiten hier schon immer datengetrieben, aber datengetrieben auch gerade mit AI, Gen AI wird ja immer, immer wichtiger. Also wir gucken natürlich ganz genau auf den Markt. Gerade im Analytics-Umfeld, wie verändert sich das Feld gerade? Wie sieht das Dashboarding von morgen aus? Wie sieht es aus, dass ich als Otto-Normalverbraucher mir meine Daten, meine Fragen beantworten kann? Und natürlich wollen wir, dass, wenn du bei uns sitzt und eine Frage hast, am besten den Chatbot öffnest und mit TUI-Daten deine Antworten kriegst. Wie waren meine Umsätze gestern auf Mallorca? Muss ich reagieren? Das heißt, wir gucken uns natürlich ganz genau an, wie sich die Dashboarding- und Reporting-Welt jetzt mit den ganz neuen Mitteln verändert. Und wollen da entsprechend am liebsten schon gestern drauf reagieren und das unseren Nutzern zur Verfügung stellen. Weil ich glaube, die Datenwelt, um mit Daten zu arbeiten, wird in den nächsten Monaten immer, immer einfacher werden.
Dieses, nennen wir es mal Conversational Interface, ist ja natürlich im Sinne von Self-Service eine ganz starke Geschichte, ja, weil es ja im Grunde nochmal einfacher wird. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich für jeden was ist. Weil ich glaube, manchmal ist es auch viel schneller und einfacher, seinen Standard-Dashboard sich anzugucken, ja, statt eben da noch mit dem Gerät reden zu müssen. Wie ist da deine Einschätzung? Also, ja, ich möchte nicht unbedingt immer jetzt irgendwie was abfragen, sondern vielleicht auch einfach mal 2 Klicks zu machen und dann ist die Sache erledigt. Also gibt es überhaupt schon eine Einschätzung? Ich glaube, da müssen wir alle noch dazulernen wahrscheinlich und das verstehen. Aber hast du da schon so eine Idee? Also ist das wirklich was für alle oder ist das nur ergänzend oder nur für einen Bruchteil? Habt ihr euch dazu schon Gedanken gemacht?
Was heißt, also ich habe da sicherlich eine Meinung zu. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt die TUI-Richtung. Allgemein wieder, wir sind der Überzeugung davon, es gibt verschiedenste Wege nach Rom und du brauchst für dich das richtige Arbeitsmittel. Das heißt, dass morgen alle Fragen nur noch mit Conversational AI beantwortet werden, natürlich nicht, das wäre Schwachsinn. Es gibt einen guten Grund, Dashboard zu haben und morgens da reinzugucken. Wenn du aber deinen Spezialfall hast und du weißt gar nicht, welche Daten du brauchst, und du weißt gar nicht, wie man die jetzt zusammenstricken müsste, in solchen Fällen kann das total hilfreich sein. Da kann das total helfen, dass es dir sagt, hier, so könnte es aussehen und hier sind weitere Informationen und weiterführende Informationen. Ne? Und ich glaube auch, dass gerade auch eine Kommentierung von manchen KPIs manchen Personen helfen kann, die nicht so oft damit arbeiten, versus natürlich Leute, die tagtäglich damit arbeiten, wollen auch eher wissen, wie genau hat sich das jetzt eigentlich zusammengesetzt und wo kommt das eigentlich her. Das ist natürlich auch die Kehrseite. Wenn ich solch eine generierte KPI habe, wie qualitätssicher ist die?
Ja.
Wie kriege ich das hin, dass ich dieser Aussage jetzt auch wirklich trauen darf?
Ja. Okay, das ist spannend. Aber da bin ich mal gespannt. Da müssen wir unbedingt noch mal reden. Lade ich dich sehr herzlich noch mal ein, weil ich da bin ich sehr gespannt, ob wir das wirklich bald erreichen mit den Systemen, die wir haben. Aber du hast schon ja angedeutet, wo es hingeht. Und das heißt, ich habe jetzt verstanden, dass es nicht nur sozusagen die sprachliche Abbildung von Befehlen oder Funktionalität, die ich eh im Werkzeug habe, sondern du hast ja darauf abgezielt, das eine war mehr so Support, sage ich mal. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Und das ist ja vielleicht so im Sinne von Copilot oder sowas natürlich eine spannende Geschichte. Verringert ja dann auch den Supportaufwand letztendlich. Und das Zweite, wonach du gesagt hast, Kommentierung. Ja, klar, weil GenAI ist ja eine sprachlich oder textuell orientierte Technologie. Finde ich auch super spannend. Das wäre aber quasi, dann würdest du etwas tun, was vielleicht heute gar nicht so einfach geht, also eher eine Zusatzmöglichkeit schaffen durch die Technologie. Und das Letzte, was du gesagt hast, so Hintergrundinformationen, ja, was steckt denn dahinter und Ähnliches. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir das wirklich kriegen aus der Technologie.
Ich bin da feste Überzeugung davon, dass wir das alles sehen werden. Wir müssen halt nur gucken, dass es auch gut funktioniert, glaube ich.
Genau.
Aber das A und O bleibt, GenAI und AI löst uns nicht das Datenproblem. Wir brauchen unsere Data as a Product. Wir brauchen die gut strukturierten Datenquellen dafür. Diese Hausaufgabe muss jeder machen, weil das Problem ist dadurch nicht gelöst. Es wird nur einfacher, das dann zu nutzen.
Absolut. Und das ist jetzt auch wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Nochmal der wichtige Hinweis bei auch Self-Service BI und GenAI lebt von guten Daten. Das wird nicht weggehen, das Thema. Henning, ganz, ganz herzlichen Dank für deine tollen Einblicke und ich sag nur bis bald.
Danke für das Interview hier.
Ciao.
Ciao.